Sag mal, Uli, zum Einstieg eine etwas ungewöhnliche Frage, aber magst du eigentlich deine Nachbarn?
Meine Nachbarn? Meine aktuellen Nachbarn, die mag ich sogar sehr. Freue mich eigentlich so nachgerade, wenn ich die sehe. War auch mal anders. Ich hatte mal Nachbarn früher, die haben mich immer angeschissen, weil ich die Treppe nicht geputzt habe. Also die hatten recht, das war schon ziemlich assi von mir. Aber meine jetzigen Nachbarn mag ich durchaus, ja. Und wie ist das bei dir oder bei euch der Fall?
Ja, also ich würde sagen, wir mögen unsere jetzigen Nachbarn auch, beziehungsweise haben da ein recht neutrales Verhältnis. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich die mag, aber ich mag sie zumindest nicht, sagen wir es mal so. Doppelte Verneinung ist ja nie so richtig gut, aber wir kommen gut miteinander aus. Aber das hat, glaube ich, jeder von uns schon mal erlebt. Da habe ich in Essen-Rüttenscheid noch gewohnt, ganz oben in einem Mietshaus. Da habe ich noch alleine da gelebt und da hatte ich eine Nachbarin, die hat, glaube ich, 24/7 mit einem Ohr an der Tür gehangen, also an ihrer Wohnungstor,
also okay.
an ihrer Wohnungstür, aber wusste dann natürlich immer, wer da zu Besuch war, ob ich denn alleine da oben in meiner Wohnung war und hat dann tatsächlich auch mal meinen Vater abgefangen, als ich im Urlaub war und mein Vater zum Blumengießen bei mir in der Wohnung war, hat die dann, ja, quasi im Hausflur meinen Vater dann abgefangen und hat erstmal gefragt, was für eine Berechtigung er hätte, denn da in dem Haus zu sein. Also ja, ich glaube, wie schon gesagt, jeder kann so eine Nachbarstory erzählen.
Ja, so ist das, ne? Und ich weiß natürlich auch, warum du die Frage gestellt hast, weil einmal mehr, wir sind ja ein freundlicher freundlicher Fußball-Podcast, gibt es erstaunliche Parallelen zwischen dem Leben und Fußball. Eigentlich, das wissen wir ja beide, ist Fußball das Leben, ne? Und so wie es im normalen Leben Nachbarn gibt, die du magst und andere, die du weniger magst, so ist es auch im Fußball, ne? Da mag man Clubs ein bisschen mehr und andere ein bisschen weniger und erstaunlicherweise mag man häufig die Nachbarn sind, eher ein bisschen weniger. Und wie nennen wir das dann? Das nennen wir ein
Derby.
Jawohl. Und darüber wollen wir nachher reden, hier bei Folge, die 29.
Genau,
29. Heute haben wir das nächste Jubiläum, großartig. Der Ruhrpott-Rivalen, ich würde sagen, komm, genug über Nachbarschaftsplaudereien ausgetauscht. Wir fangen einfach an, oder?
Genau, wir müssen ja auch mal die Siege unserer Vereine noch ein bisschen feiern. Wir legen los.
Ruhrpott-Rivalen, der Fan-Podcast über den FC Schalke 04 und Rot-Weiß Essen.
Ja, Uli, du grinst schon wieder, ne?
Ich habe gar nicht aufgehört.
Es könnte nicht besser laufen, würde ich sagen, für euch.
Ich habe schon Muskelkater in den Backen. In unserem kleinen Ablaufplan steht zuerst RWE, aber das hast du mir schon angesprochen. Soll ich sagen? Es gibt so ein
Lied. Ich gönne dir das, ja.
Danke. Ich will das nicht singen, ne? Aber das heißt, der Text ist, wer kreist so wie ein Falke? Der FC Schalke. Und ich glaube, insbesondere.
Eigentlich, das ist furchtbar.
Da gibt es tatsächlich ein Lied. Also, vielleicht verlinken wir das mal in den Shownotes. Bin mir sicher, dass man da einen Soundfall zu findet. Und insbesondere wird dieses Lied so den Leuten in und um Hannover noch in den Ohren klingeln, weil die haben wir mal eben abgefiedelt, wie mittlerweile jeder weiß, ne? Also letzte Woche Freitag, wir nehmen heute an einem, was haben wir, Dienstag auf, 3:0 bei Hannover. Und was soll ich sagen, ne? Also starke Partie, klar besser in allen Belangen. Also in den ersten 25 Minuten sind wir über die hergefallen wie die Hunden über weiß ich nicht mehr was. Ich bin begeistert, ich war begeistert. Also ich war nach dem ersten Tor schon heiser. Weil auch noch Musa Sylla, der ja vorher Ladehemmung gehabt hat, getroffen hat. Ne? Hinterher konnte man lesen, dass es nach dem Dreier-Burger für die Blauen gab, weil Loris Karius einen ausgegeben hat an der Autobahn-Raststätte. Da mussten dann so die vier jüngsten kistenweise Burger da rein schleppen. Ja, aber ich sagte es, mega verdient. Jetzt kann man sagen, ja, habt ihr auch Matchglück gehabt und so, 11 Meter zurückgenommen. Ja, stimmt alles, aber wie heißt das? Ne? Immer Glück ist einfach Können.
Glück und ist mit den Doofen, kann man auch sagen. Ne?
Ja, vielen Dank, hast du gesagt. Gerne. Das kann ich ja gleich nachher zurückgeben, aber da kommen wir später zu. Was du einfach festhalten musst, und das ist das, was mich da immer noch im Kreis grinsen lässt, ist, die werden immer besser. Also jede Woche siehst du eine Steigerung. Natürlich wissen alle, es wird Rückschläge geben, ne? Aber man war in Magdeburg besser als in Dresden. Man war zu Hause gegen Fürth besser als in Magdeburg. Man war in Bielefeld besser als zu Hause gegen Fürth. Und jetzt war man in Hannover besser als in Bielefeld und hat dieses Spiel zu Recht gewonnen. Wir haben wahnsinnige Stärken nach Standards. Wir haben Ausfälle, von denen man dachte, oh, es ist die Achse im Eimer, mit dem Ausfall von Timo Becker gut aufgefangen, mit Merchan Ayhan, der 19 ist. Was willst du sagen? Es ist einfach richtig, richtig gut. Und das Geilste ist, ich wiederhole mich wie letzte Woche, also es hebt keiner ab, ne? Wir haben so eine, es ist einfach gerade noch geiler als sonst, Schalker zu sein. Und alle haben so ein bisschen Selbstironie, ne? Nach dem Motto, ja, ich buche jetzt schon übernächstes Jahr Champions League und so, mal gucken, wo die Flüge so hingehen. Aber das ist halt Selbstironie, weil wir so viel Scheiße gefressen haben, dass es jetzt einfach nur geil ist, auf die Tabelle zu gucken, ey. Zweiter. Und jetzt kommen, und dann bin ich auch fertig, so die Wochen der Wahrheit, ne? Gegen ähnlich starke Gegner wie Hannover. Aber Hannover hatte Muslic ja vorher gesagt, mit Top-Favorit auf den Aufstieg 3-0 abgefrühstückt in deren Stadion vor 10.000 Schalke. Sehr geil. So.
Schon nicht schlecht, ne? Schon nicht schlecht. Wer soll euch denn noch schlagen, frage ich mich.
Weiß ich nicht. Also momentan, keine Ahnung. Jetzt, wie gesagt, da reden wir gleich drüber, kommt Darmstadt. Das ist der nächste Prüfstein oder so. Aber so ängstlich, erinnere dich oder spul zurück, ich vor der Saison war, ne? Vor dem ersten Spiel gegen die auch von uns hier hochgehandelte Hertha. So selbstbewusst bin ich. Aber wir wären ja nicht Schalke, wenn wir nicht so ganz tief innen drin so Angst hätten davor, dass du einfach aufwachst auf diesem schönen Traum, ne? Und dann ist wieder alles so wie immer und die Welt ist grau und nicht mehr so blau und so, aber noch schlafe ich und anders als im wahren Leben schlafe ich richtig gut. So.
Also ich meine, wann kommt denn das erste Mal das Wort Aufstieg dann nicht nur hier im Podcast, sondern von den Offiziellen? Aber du hast ja gesagt, es bleiben noch alle auf dem Teppich mittlerweile. Ja, ich muss absolut. Ja sagen, hier für die Vorbereitung für den Podcast muss ich mich ja dann auch immer ein bisschen mit dem ersten FC Schalke beschäftigen. Deshalb
hast du jetzt erster FC Schalke gesagt? Hast du jetzt wirklich erster FC Schalke gesagt?
Ja, mit dem ersten FC Schalke gibt es auch einen zweiten FC Schalke vielleicht. Ne? Nein, sorry. Ja. Genau. Oder ich hätte auch mit S05 sagen können.
Genau. Lass das doch einfach mit den Zahlen. Ey. Wir wissen doch, das hat keinen Sinn. Ihr werdet keine Freunde mehr. Aber gut, worauf wollt ihr hinaus?
Dass mein Social-Media-Algorithmus, Internet-Algorithmus mir zum Teil auch diese ganzen Inhalte von Schalkern ungefragt in mein Feed spült, bei Facebook oder so. Und also was man da lesen kann unter den unter dem Spielergebnis, das war jetzt nicht so auf den Boden geblieben. Tatsächlich, da wird vor allen Dingen euer Trainer ja jetzt wieder mit den allergrößten Schalke-Legenden verglichen. Und ich muss schmunzeln, wäre bei uns ja nicht anders. Drei richtig gute Spieler, dann ist er ein König.
Ja.
Drei schlechte Spieler will man schon wieder vom Hof jagen. Das geht dann eher jetzt in Richtung RWE. aber mal schauen.
Du hast recht, aber man muss eben auch einfach sagen, ey, der Typ ist einfach gut, glaube ich. Der macht, also momentan, glaube ich, macht der alles, was der anfasst, wird zu Gold. Ist eigentlich egal, was er tut, ne? Und so nach dem Spiel ist er, glaube ich, wenn ich die PK richtig im Kopf habe, gefragt worden, genau das, was du jetzt gefragt hast, ne? Ey, wann definiert er denn die Saisonziele neu? Und dann kommt so ein Spruch, also wir sind mutig in unserem Auftreten und nicht in unseren Sprüchen. So, das ist on point, finde ich, ne? Und im Training konnte man in der Woche schon wieder Anfang der Woche beobachten, wie schon da detailreich auf Darmstadt, also den nächsten Gegner, vorbereitet wurde. Und wie man hören und lesen konnte, war das unter den Vorgängern Kare Gerrards und Kees van Wonderen halt nicht so. Jetzt fragt man sich ja, okay, also wieso? Ne? Weil die halt eine andere Methodik, andere Abläufe hatten. Ich glaube, man kann da nicht Eier mit Birnen sowieso nicht, aber Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber der Kerl ist einfach gut. Es wird Rückschläge geben und dann wird man gucken müssen, wie er dann und wir mit Rückschlägen umgehen. Aber Stand jetzt ist es einfach geil. So. Bei euch war es eine Weile nicht ganz so geil, wie du vor der Saison standhaft behauptet hast, dass es werden würde. Aber jetzt erzähl mal, wie war es bei euch?
Ja, es ist zweischneidiges Schwert und so. Zwei Seiten einer Medaille. Ich weiß nicht, wie viele Metapher ich jetzt noch bringen kann. Es ist einerseits läuft es, aber irgendwie ist die Stimmung trotzdem nicht so gut. Fangen wir mal vorne an. Wir hatten ja schon ein Derby gegen einen Nachbarn von uns, und zwar gegen Rot-Weiß Oberhausen. Niederrhein-Pokalfinale, zweite Runde tatsächlich erst. Also muss man schon sagen, es kam jetzt recht früh. Wir machten uns also auf den Weg Richtung Oberhausen. Vielleicht was Positives vorab. Bier war genug da. Also Getränkeversorgung lief dieses Mal. Ich habe trotzdem einen halben Becher Wasser getrunken, weil die Toilettensituation ja trotzdem immer noch so ist, wie sie ist. Das heißt, mir hat das Bier gar nichts gebracht, aber jeder, der wollte, ist jetzt tatsächlich an Bier gekommen. Und es gab auch, ja, ich weiß nicht, ob es Studenten waren oder Schüler, die mit Bier, fertig gezapftem Bier, dann aus so einem Bauchladen raus.
Was? Schüler?
Ja, also aus meiner Sicht waren die sehr jung. Also okay. So 16, 17, 18 würde ich jetzt schätzen, waren die.
Okay, ja gut, immerhin. Und ich habe jetzt so Grundschüler gesehen vor meinem inneren Auge, die da mit Paletten voller Bier rumlaufen. Im Wilden Westen ist ja so einiges möglich, aber das wohl nicht.
Okay. Im Ruhrgebiet würde uns auch das nicht wundern. Nein, nee. Also ich würde sagen, es waren Schüler der Oberstufe. Vielleicht hätte ich das genauer sagen müssen. Die liefen dann mit so einem Bauchladen rum, und da war dann schon gezapftes Bier drin. Also wenn du was hättest trinken wollen, dann wärst du zumindest am Bier gekommen. Ja, weniger positiv ist natürlich das Ergebnis.
Jetzt kommen wir auf den Punkt, ja.
So, ne? Oberhausen hat gewonnen, 3-2 gegen uns. Über den Spielverlauf möchte ich auch nicht so richtig viel sagen. Wir sind am Schluss fast dann irgendwie nochmal eng, war es hektisch, dann haben wir noch das 3-2 gemacht. Naja, hätte das Spiel 10 Minuten länger gedauert, vielleicht hätten wir dann auch noch den Ausgleich geschafft. Aber so ist es nun mal. Da kann man, hätte wenn und aber. Wir sind ausgeschieden aus dem Niederrhein-Pokal und haben zumindest auf diesem Weg keine Chance, in den DFB-Pokal einzuziehen. Für Oberhausen war es ja tatsächlich der erste Derby-Sieg seit 7 Jahren mal wieder. Und gefühlt haben, also die Oberhausener haben ziemlich wild gefeiert, was man so lesen durfte. Die waren sehr euphorisiert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Spieler hieß von Oberhausen. Der hat sich ja auch zu einem doppelten Mittelfinger in unsere Richtung hinreißen lassen.
Ja, so ein Amerikaner ist das, ne?
Kenny.
Ja, irgendwie
Kenny
so.
Irgendwer. Sorry, also wir wollen da nicht irgendjemand shame. Ich weiß einfach nicht, wie er heißt. Genau, das wird für den wahrscheinlich noch Konsequenzen haben. Ja, finde ich aber irgendwie unsinnig. Also es war ja auch im Eifer des Gefechts und die Emotionen, und so kann ich dann, also da jetzt im Nachgang den noch irgendwie zu sperren vom Verband, fände ich jetzt irgendwie auch komisch. Der hat wohl eine Ansage gekriegt von den RWO-Verantwortlichen, und damit soll es das jetzt aus meiner Warte dann auch gewesen sein.
Finde ich auch, ja.
Ja, das war also weniger gut. Fast im Anschluss daran, das hat man ja schon befürchtet, kam es dann auch zu einer Trainerdiskussion. Zumindest unter den RWE-Fans. Also man hat noch keine Koshinat-Rausrufe gehört. Ich glaube, so weit ist es noch nicht. Aber ja, die Stimmung war dann ja verständlicherweise richtig mies, weil auch der Auftritt einfach nicht gut war. Und man eigentlich gegen Oberhausen mit der Qualität am Personal nicht ausscheiden darf. Aber ich sag mal so, ne, der Pokal hat die eigenen Gesetze. Es kann immer mal passieren. Deshalb würde ich jetzt sagen, Mund abputzen, weitermachen. Also im Rückblick ist es zwar super schade, aber das zum Anlass für eine Trainerdiskussion zu nehmen, finde ich einfach nicht gerecht. Demgegenüber, dass wir ja die beste Drittligasaison spielen, seitdem wir wieder da sind. Also
Ja, das stimmt, ne? Aber jetzt könnte man ja auch sagen, ja gut, Niederrhein-Pokal, ne, was soll's, das ist irgendwie so ein regional bedeutsames Ereignis, aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, ne? Weil da hängt ja auch einiges dran.
Klar, ja, also es war jetzt schon in der zweiten Runde sind wir halt ausgeschieden, ne? Da hängt natürlich dann auch ein bisschen Geld dran und der Einzug in den DFB-Pokal.
Ja, eben, das meine ich. Und da kann ja dann durchaus, also gerade bei euch war es ja das ein oder andere Mal schon so, als ihr relativ weit gekommen seid, das ist ja richtig Kohle, die man da möglicherweise halt nicht kassieren wird. Ne? Aber das heißt ja jetzt nicht, dass ihr ausgeschieden seid, dass ihr euch für die nächste DFB-Pokalrunde in der nächsten Saison, darüber reden wir ja, nicht qualifizieren könnt. Das geht auch über die Liga. Aber dafür muss man wie abschneiden?
Vierter. Also okay. Maximal Vierter darf man werden. Würde ja zu meinem Tipp passen für diese Saison. Ich habe ja eh gesagt, wir wären Erster bis Fünfter, dann wären wir halt Erster bis Vierter. Dann sind wir auch im DFB-Pokal dabei.
Ja.
Da hatte ich mit einem Kollegen nämlich im Stadion drüber gesprochen. Vielleicht weißt du das. Angenommen, sagen wir mal, im DFB, also ne, Duisburg und Essen sind im DFB-Pokal über ihre Position in der Tabelle. Na, also Duisburg und Essen wären Erster bis Vierter, sind dabei. Und angenommen, wir hätten im Finale gegen Duisburg gespielt, im Niederrhein-Pokal-Finale. Also Essen gegen Duisburg ist eh dabei, wir spielen aber auch im Finale im Niederrhein-Pokal. Wer kommt denn dann weiter? Also muss dann, spielen dann der Dritte und Vierte nochmal gegeneinander? Spielen die dann die Position aus, um in den DFB-Pokal zu ziehen? Weil wir werden ja dann nicht einen Platz weniger haben. Oder doch?
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube, Ersteres dürfte der Fall sein, aber genau kann ich es ja auch nicht sagen, weil also jetzt ist es ja so, dass Schalke in der vergangenen Saison fast in den Amateurtopf gerutscht wäre aufgrund der saumäßigen Platzierung in der zweiten Liga, Nadine, aber dass ich mich so sehr mit dem kleinen gedruckten im Keller auseinandersetzen müsste, so weit ist es bislang zumindest noch nicht gekommen. Und wenn wir gerade auf die Tabelle gucken, wird es hoffentlich auch noch sehr lange dauern, bis das vielleicht mal gefordert sein wird. Ich hab keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ihr werdet Zweiter, weiß ich nicht, ich glaube, das gönne ich euch nicht so ganz, aber geil wäre natürlich, dass wir dann ein Derby in der nächsten Saison möglicherweise in Liga 2 hätten, wobei aber auch nur deswegen möglicherweise, weil wir uns ja, weil wir dann wieder eine Liga zwischen euch und uns gebracht hätten durch unseren Aufstieg. Okay, jetzt habe ich das A-Wort in den Mund genommen. Lassen wir das mal.
Stellt das war der wirklich ja. vor, ne? Also ja, wir steigen vor. Tatsächlich noch auf. In der Hoffnung, dann endlich wieder ein Derby zu haben und dann steigt ihr auch auf und dann sind wir wieder eine Liga getrennt. Also das fände ich schon irgendwie schade, muss ich wirklich sagen. Wenn wir uns schon hochkämpfen, für dich wäre es in Ordnung, ich fände es schade.
Für mich wäre es deswegen in Ordnung, weil ich dann relativ überzeugt davon wäre, dass ihr, wenn ihr euch denn dann halten könntet, nur ein Jahr warten müsst, bis wir uns dann doch wiedersehen, wenn wir tatsächlich jetzt schon aufsteigen sollten. Aber ja, gut, ich verspreche jetzt hoch und heil, ich werde das Wort Aufstieg in den nächsten 3 Folgen höchstens verklausuliert in den Mund nehmen, sonst bringt das Unglück und das dafür will ich nicht verantwortlich sein.
Okay, ich bin gespannt, weil ich benutze das Wort Aufstieg ja eigentlich auch schon oft genug für uns beide zusammen.
Ja, und eigentlich, wenn man so auf das letzte Liga-Ergebnis guckt, jetzt wieder mit etwas mehr Recht als in den Wochen zuvor, oder?
Absolut, ja. Also es war aber auch klar, dass es da irgendeine Reaktion von der Mannschaft geben muss nach dem Ausscheiden. Und sagen wir mal so, ich habe schon recht lange nicht mehr so ein langweiliges Spiel an der Hafenstraße verfolgen dürfen. Also entweder, man kann ja sagen, das Spiel ist schlecht oder gut, aber das Spiel war einfach, ich fand es einfach furchtbar langweilig.
Okay.
Da ist nicht so richtig viel Spannendes passiert. Glück für uns, also die Mannschaft hat sich den Sieg erarbeitet, 1-0 gewonnen, Kopfballtor von Aslan nach einer Ecke. Auch das, da dürften dem ein oder anderen RWE-Fan auch die Ohren klingeln. Wir haben mal ein Tor nach einer Ecke gemacht. Das ist auch schon, ich weiß gar nicht, wie lange es schon nicht mehr passiert ist. Dann so einen zweiten Ball nach der Ecke, das ist ja auch nochmal was anderes. Das hatten wir schon in dieser Saison. Aber wirklich Ecke, Kopfballtor, kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich das in dem letzten Spiel irgendwann mal gesehen habe. Ja, wir haben zu null gespielt, was auch ziemlich wichtig war. Graulich stand wieder in der Startelf, war auch direkt Kicker oder war auch direkt ja Mann des Spiels von Kicker. Hat in der Abwehr einen super Job gemacht. Und ich glaube, es war vor allen Dingen wirklich wichtig, dass wir zu null gespielt haben, um auch was für unser Torverhältnis zu tun, weil das sieht immer noch recht beschissen aus, wenn man ehrlich ist. Deshalb sind wir sind punktgleich mit dem Dritten, aber aufgrund des Torverhältnisses nur auf Platz 6. Wir haben nämlich 22 zu 19 Tore. Und das ist, also wir kriegen einfach zu viele Gegentore. Das ist einfach so, im Gegensatz zu euch, ihr steht ja super sicher da, ihr haltet ja echt.
Wir sind deutlich sicherer. Wir sind deutlich sicherer als der Louvre.
Auch das.
Ja, und weil du gerade sagtest, ihr habt zu null gespielt, das ist uns ja jetzt mit dem 3-0 in Hannover ein weiteres Mal gelungen. Ne? Und ihr habt es, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass die Mannschaft auch insofern davon profitiert, als dass ein zu null Auswärtssieg einen freien Tag bei denen ergibt. Also offensichtlich werden bald die Trainingszeiten knapp, aber solange die Ergebnisse weiter so aussehen, wie sie es tun derzeit, soll uns das nur wahrlich nicht stören.
Ja, und ich sag mal, es ist immer noch, da wiederholen wir uns auch, es ist halt immer noch super eng in der Tabelle. Duisburg hat ja jetzt auch zum ersten Mal verloren in München gegen 1860. Die haben, München hat 3-1 gewonnen. Das heißt, die sind nicht so weit jetzt mehr weggezogen. Und ich glaube, es wird super lang auch super eng bleiben. Und wichtig ist, dass wir jetzt was fürs Torverhältnis tun. Wichtig ist, dass auch unter den Fans da jetzt Ruhe reinkommt. Und ich finde diese Trainerdiskussion tatsächlich absolut Blödsinn. Also ich weiß nicht, warum man jetzt an dieser Stelle über den Trainer diskutieren muss. Man kann natürlich ja die Aufstellung kritisieren. Man kann natürlich sagen, ey, wir haben jetzt tatsächlich 4 potenzielle Neuner. Warum funktioniert das nicht? Also, ne, warum funktioniert das nicht mit den Stürmern so richtig? Muss man da doch nochmal was ändern? Kriegen die nicht genug Zuspiele? I don't know. Ja, das kann man alles kritisieren, aber ich finde es irgendwie unsäglich, jetzt den Uwe zu kritisieren. Oder man darf ihn kritisieren, aber man darf den jetzt Uwe nicht den Stuhl fordern. Ja, also verstehe ich nicht so richtig.
Aber also gut, du weißt das ja, ist halt. Du weißt ja, dass wenn du anfängst, an Uwe zu zweifeln, dann baumelt das Damoklesschwert nur noch an einem seidenen Faden. Ne? Erinnere dich an Dabro, so, das haben wir ja schon ausreichend kritisiert. Den hast du immer weghaben wollen, dann war er weg und dann tat es dir leid. Also solltest du eigentlich in Treue fest zu Uwe Koschinat stehen. Sonst habt ihr dann bald eine Trainerdiskussion, aber eine darüber, wer denn der Nachfolger werden wird.
Ja.
Ich habe mir sagen lassen, Peter Neururer ist schon mit lässig runtergekurbeltem Porsche-Fenster an der Hafenstraße auf und abgefahren.
Nein, ich glaube, so weit ist es noch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es in dieser Saison passieren wird. Ich meine, sagt niemals nie. Und im Fußball, ne, kann das immer mal passieren, dass es dann doch recht schnell geht und der Trainer ja den Platz freimachen muss. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, wenn da nicht der krasse Absturz kommt. So, ne, wenn man natürlich jetzt die nächsten 5 Spiele verliert, ja, dann ist es halt so im Fußball, dass dann doch über den Trainer diskutiert wird. Aber daran glaube ich nicht. Also, das.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Aber ich kann mich, wenn wir den Blick kurz wieder auf Schalke richten, erinnern, dass so auf Schalke vor der Saison immer darüber geredet wurde, dass die wichtigste Position im Verein der Trainer ist. So, das kann man jetzt irgendwie so ein bisschen als so Branchengebrabbel brandmarken, aber ich glaube, dass das tatsächlich stimmt, ne? Weil wenn du jetzt siehst, was so eine Muslic, über den vorher ja auch viele gesagt haben, hä, wer ist das und wo kommt der her, nie gehört, und dann zahlen sie für den auch noch 700.000 Ablöse, wir haben doch gar kein Geld, das ist wieder weniger Kohle für Spieler da. Was der bewirkt hat und was seine Vorgänger, die man ja auch nicht kannte, Also Kari Gerhardt schon, aber Kees van Wonderen, wusste ja kein Mensch, wer das ist. Was die halt nicht bewirkt haben, dann sieht man da halt so qualitative Unterschiede. Ne? Und was jetzt auf Schalke oder mich zumindest wieder so ein bisschen erdet beziehungsweise bangen lässt, ist die Tatsache, dass jetzt wohl rausgekommen sein soll, also die Quelle ist Sportbild, na gut, da weiß man nicht, ne? Aber jetzt, wo Rauch ist, ist ja meist auch Feuer, dass Muslic auch bei uns eine Ausstiegsklausel haben soll. So, jetzt spulen wir mal kurz zurück, ne? Der ist letztes Jahr in der Winterpause zu Plymouth Argyle gegangen, hat die übernommen, als die fast aussichtslos zurücklagen, war in der Rückrundentabelle Neunter in der Championship in England, also in der zweiten Liga, ist dann trotzdem abgestiegen, hatte sich aber trotzdem committed, da den Wiederaufstieg anzugehen, hatte in diesem Vertrag aber auch eine Aufstiegsklausel. So. Und dann kam Schalke und dann hat Miron Muslic wohl keine Millisekunde gezögert, dieses sportlich wie auch finanziell, will ich mal behaupten, reizvollere Angebot anzunehmen. Und jetzt soll er wieder eine Ausstiegsklausel haben, nicht für 700.000, sondern die Ablösesumme, die wir dann kassieren würden, geht los bei, so liest man, 6 Millionen Euro. So.
Okay.
Jetzt kann man sagen, das ist richtig Schotter. Cool. Ne?
Ja.
Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was willst du haben? Miron Muslic die nächsten 4 Jahre oder 6 Millionen Euro auf der Habenseite, wäre ich sehr sicher, was ich sagen würde. Ne? Scheiß aufs Geld geht ja auch so, also zumindest derzeit. Ne? Also das an diesem Satz, Trainer ist die wichtigste Figur im Verein, ist tatsächlich echt was dran. Ich finde aber halt auch, dass man dann, wenn man sich für jemanden entschieden hat und den für den richtigen hält, dann auch die Eier haben sollte, das mal durchzuziehen, wenn es auch mal so 3, 4, 5 Wochen wie bei euch jetzt nicht ganz so optimal läuft. Also ich wünsche euch die Ruhe, da mit deinem Uwe in Ruhe weiterzuarbeiten, damit wir in der nächsten Saison vielleicht oder in der übernächsten, wer weiß, dann auch ein echtes Derby haben. Ein Derby zwischen RWE und S04. Und damit sind wir, glaube ich, so bei unserem Folgenthema, Derby. Ne? Also, du hast ja ein Derby jetzt gehabt gegen Oberhausen. Ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen, in der Liga, in der dritten Liga, gibt es ja doch, klar, es gibt noch ein weiteres, ne? Nämlich RWE gegen
gegen den, ja,
willst du es sagen?
Gegen den MSV.
Ja.
Nicht gegen den ersten FC Schalke. nee, gegen MSV tatsächlich. Und weil wir so ein bisschen die Derby-Wochen haben jetzt gerade, dachte ich mir, sprechen wir doch mal. Ja, weil Derbys sind ja irgendwie immer noch was Besonderes. Also
ja,
ne, das, die Mutter aller Derbys in Deutschland, natürlich das Revier-Derby, Schalke-Dortmund.
Ja. Ja,
finde ich auch.
Das ist, glaube ich, also zumindest das Derby mit der größten Strahlkraft. Jetzt, ich habe mich gefragt, ist das tatsächlich, also empfinden nur wir das so, weil wir aus dem Ruhrpott sind und Fans von Ruhrpott-Clubs sind. Und würde jetzt ein Kölner, der für den das größte Derby natürlich das gegen Gladbach ist, sagen, nee, aber ich glaube, so von der bundesweiten oder vielleicht überhaupt fußballweiten Beachtung ist das sicherlich die Nummer eins. Ne? Aber ich habe mich vorher gefragt, Nadine, wie siehst du das? Was ist eigentlich ein Derby und was ist keins? Also die Frage kam mir in den Kopf angesichts so dieser, wie ich fand, total bescheuerten Diskussion im Vorfeld unseres Spiels gegen den VfL Bochum. Ne? Da haben so ein paar Schalke gesagt, das ist gar kein Derby, weil das ist, und wenn, dann ist das nur das kleine Derby. Und das mit dem kleinen Derby kann ich so halbwegs noch nachvollziehen. Für mich war das selbstverständlich auch ein Derby. Und dann habe ich mich gefragt, wie würdest du Derby eigentlich definieren? Also was braucht ein Spiel, um Derby zu sein für dich?
Also ich glaube, es braucht vor allem die Nähe, die örtliche Nähe. Also Derby kann für mich, ja, zeichnet für mich aus, dass man gegen einen sehr direkten Nachbarn spielt. Also ich würde jetzt ein Spiel, sagen wir mal, also RWE gegen Alemannia Aachen ist kein Derby.
Ja.
So, also das ist einfach ein, kann man meinetwegen, könnte man das Westschlager nennen, machen ja manche Leute.
Ja, genau.
Das aber hat, es ist
genau
kein Derby.
Das habe ich auch. Das ist so eine Westschlager, so die typische Formulierung, ist aber so eine Stufe drunter, oder?
Genau, würde ich auch sagen, ja.
Ja. Also ich finde, du hast absolut recht. Es braucht räumliche Nähe. Es braucht, finde ich, Tradition, also so einen fußballhistorischen Background. Das darf jetzt nicht das erste Aufeinandertreffen sein. Also würde jetzt würde jetzt RWE spielen gegen, keine Ahnung, Spielvereinigung Sprockhövel oder so, weil die jetzt plötzlich erstarkt sind, dann ist das zumindest aus meiner Warte so kein echtes Derby, weil der Background einfach fehlt, also die Tradition. Und wenn der Background fehlt, dann ist es auch nicht emotional aufgeladen. Und ich finde, dass so die Emotion, die da drin steckt, das ist auch ein Kriterium für ein Derby, oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Also ich habe gerade auch drüber nachgedacht, ne, ob es jetzt nur die Nähe ist der beiden Vereine. Aber nee, für mich muss da auch die Emotion mit dabei sein. Und wenn man ja irgendwie über Derby spricht, dann finde ich alleine, das ist immer schon irgendwie emotional aufgeladen. Aber das braucht es dann auch, ne? Also ich finde, ein Derby ist immer schon ein besonderes Spiel, weil ja, so ein Derby ja in einer Saison dann, ja, ich sag mal, gut, du hast viele Ruhrgebiet-Clubs, das heißt, es kommt wahrscheinlich ein bisschen, also es kommt häufiger vor, ein Derby. Aber wie du sagst, jetzt zum Beispiel bei uns in der dritten Liga ist das Derby zweimal im Jahr gegen den MSV. Und dann Niederrhein-Pokal gegen RWO ist natürlich auch ein klassisches Derby. Das ist auch klar, ne? Aber ansonsten sind es schon immer besondere Highlight-Spiels. Auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Also ich bin zu Bundesliga-Zeiten, sag ich mal, in Spiele gegen den BVB auch immer so mit besonderen Emotionen sicherlich reingegangen. Umso mehr seinerzeit, als man noch auf Augenhöhe war oder Schalke sogar favorisiert. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass das eine ganze Weile so war. Als sich das sportlich so ein bisschen auseinanderdividierte, hat das bei mir so ein bisschen nachgelassen, weil ich, auch wenn ich den Dortmundern so den Dreck unter den Fingernägeln nicht gönne, kann ich nicht sagen, dass ich sowas wie echte Antipathie gegen den BVB habe. Ich finde, dafür ist man sich eigentlich in vielen Punkten viel zu ähnlich. Was ich damit sagen will, ist, dass ich gegen Duelle gegen den FC Bayern bin ich viel mehr, also emotional mit dem, also jetzt bildlich gesprochen, mit dem Messer zwischen den Zähnen reingegangen, weil ich die wirklich zum Kotzen finde. Also all das, was man am Profifußball und an diesem Fußballgeschäft kacke finden kann, manifestiert sich für mich im FC Bayern München und eben nicht bei Borussia Dortmund. Ne? Die sind auch, finde ich, in die falsche Richtung abgebogen, ein gutes Stück weit. Je näher der Verein geografisch sitzt und je größer die sportliche Rivalität ist, heißt nicht automatisch, dass dann da so mein Emotionspotenzial umso größer wäre. Sondern das definiert sich auch durch andere Dinge. Aber was ich, weil wir ja gerade von RWE und Schalke sprachen, ne, sollte es tatsächlich so sein, ich sage jetzt nicht, ob ich es gut fände oder nicht, weil das würde bedeuten, dass wir nicht aufsteigen und ihr schon, dass wir uns in einem Pflichtspiel, kann ja dann auch der DFB-Pokal sein, wieder gegenüber stünden. Das wäre also auch die Reindefinition eines Derbys, bin ich mir ganz sicher. Und das würde bundesweit, würde das Schockwellen vorher schon in Form von Berichterstattung und Aufmerksamkeit vorausschicken. Also das
glaube ich auch, ja.
Ja, und das stünde so der Mutter aller Derbys, wie du es gerade genannt hast, Schalke gegen BVB, in nichts nach. Egal, in welcher Liga das spielt, wohlgemerkt, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Also man kann natürlich sagen, gut, die Fanbase von Dortmund ist natürlich noch mal um ein Vielfaches größer als vom RWE. Aber ich glaube, es gibt kein Derby, gut, ne, ist immer unsere subjektive Sicht, was so emotional aufgeladen wäre, und zwar mit einer Emotion, mit Hass. muss man leider sagen. Also es ist ja wirklich negativ aufgeladen. Also es hätte ja, ist ja nun mal so, ne? Als wir im DFB-Pokal gegen Dortmund gespielt haben, das war eher, weil viele RWE-Fans auch Dortmund-Fans sind, ne? Das war eher ein nettes Aufeinandertreffen unter Freunden. Würde ich auch nicht so richtig als Derby bezeichnen, tatsächlich eher so ein Westschlager auch, weil Essen-Dortmund finde ich ist nah, ja, aber fehlt für mich so der letzte Schritt, um Derby zu sein. Während bei Schalke ist es ewig her, seit Schalke und Essen mal in der Bundesliga aufeinander getroffen sind. Und im DFB-Pokal, es sind ja auch 92, war das letzte Mal.
Ich erinnere mich dunkel an diese kacke Niederlage. Ich habe, glaube ich, mal in einer ganz frühen Folge der Rivalen erzählt, dass ich da seinerzeit tatsächlich vor Ort war und mich erinnern kann, wie es ausgegangen ist. Ja, stimmt, ist ewig her. Aber das lag wohlgemerkt an euch. Also DFB-Pokal ist halt die Losfee, Schuld, ne? Aber dass wir uns in der Bundesliga und auch in der zweiten Bundesliga insgesamt nur relativ selten gesehen haben und das letzte Mal verdammt lange her ist, das liegt daran, weil ihr über die Dörfer getingelt seid, ein paar Jahre.
Ja. Ja, ich lasse das jetzt unkommentiert mal so stehen. Ja, also, aber trotzdem, da sieht man mal, wie sich so eine Emotion über die Zeit halt auch überdauert, obwohl man so ewig lang keine Partie mehr gegeneinander gespielt hat. Ne? Lassen wir das, den DFB-Pokal jetzt mal außen vor. Und auch in der Bundesliga, zweiten Bundesliga, insgesamt haben wir da nur 24 Mal sind unsere Mannschaften da aufeinander getroffen. Wie du schon gesagt hast, es ist gar nicht so viel. Und es ist auch schon lange, lange her, lange vor meiner Geburt war das ja. Und trotzdem wäre dieses Spiel absolut krass mit Emotionen aufgeladen. Es wäre wild.
Ja. Absolut. Und das liegt ja dann im Prinzip einzig und allein an der räumlichen Nähe. Gut. Und an ein paar unerfreulichen Geschichten. Also ihr habt sie als unerfreulich wahrgenommen, die sehr lange zurückliegen und über die wir jetzt das Mäntelchen des Schweigens denken wollen.
Ja.
Aber du hast recht. Also die Emotionen würden hochkochen. Übrigens bei mir ist es so, dass in einem von uns jetzt gerade auch so getauften Westschlager wie zum Beispiel Schalke gegen Köln, die Emotionen bei mir deutlich, deutlich höher schlagen als beim Revierderby Schalke gegen Dortmund. Weil das ist halt so eine Frage meines persönlichen Aufwachsens, ne? Hier so eher im Kölner Raum und nicht mehr im Ruhrgebiet, wo der S04 beim FC sehr, sehr lange überhaupt kein Bein auf die Erde bekommen hat und ich deswegen da in der Schule am nächsten Tag oft bitter leiden musste. Deswegen ist dieser Westschlager für mich emotional dann deutlich, deutlich mehr aufgeladen. Aber du hast gerade von Hass gesprochen. Ähnlich wie dem BVB gönne ich auch RWE nicht so wirklich viel. Das heißt aber nicht, dass ich in der Lage wäre, irgendwie sowas wie Hass zu empfinden. Worauf ich Bock hätte, wäre eine deutliche Klatsche, die ihr von uns kassiert, um dann auch in diesem Rahmen hier mal richtig arrogant, nicht fröhlich im Kreis zu grinsen, sondern so richtig schön arrogant.
Natürlich. Ja, das da kann ich mir richtig gut vorstellen.
Da hätte ich schon Lust zu, würde ich ja sagen. Ja.
Aber vielleicht dramatisiere ich das auch alles in meinem Kopf. Ich sehe da schon die Straßenschlachten und die Hundertschaften der Polizei mit Pferden und Wasserwerfern und ja, weiß ich nicht.
Aber auch. Aber die sehe ich auch, du. Also ich glaube, allein weil wir nicht die Einzigen sind, die das irgendwie so heraufziehen sehen, werden die Sicherheitskräfte, sollte es dazu kommen, also die wird man an einer Hand nicht abzählen können, sondern das ist ein Hoch-Hoch-Risikospiel, wo du dann auch mal, wenn es bei euch ist, ausprobieren kannst, wie der Stauder alkoholfrei schmeckt, weil da wird alles verbannt werden, was das Aggressionspotenzial bei einigen Blitzbirnen steigern könnte, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Also sagen wir mal so, ich wünsche mir dieses Duell in den kommenden 5 Jahren, hätte ich das schon gerne, dass wir mal wieder in einem Pflichtspiel aufeinandertreffen. Am liebsten in der Liga, aber ich würde auch so eine Auslosung im DFB-Pokal würde ich auch nehmen.
Würde ich auch nehmen, ja, klar.
Die Chance ist gering, aber ja.
Ja. Ihr werdet Vierter oder steigt auf, bleibt ein Jahr und dann sehen wir uns vielleicht wieder. Oder ihr müsst vielleicht auch nochmal aufsteigen, aber okay, das sind ein bisschen viele Fieberträume auf einmal, glaube ich.
Das war also der verklausulierte Aufstieg aus deinem Mund, ich habe schon verstanden.
Ja. Genau, ja. So viel zu Derby. Übrigens, das erste Derby, weißt du, wann es war? Ich weiß es nicht. Wird in England gewesen sein, wo das Wort ja auch herkommt. Und ich glaube, darüber haben wir im Vorgespräch kurz geplaudert. Ich bin mir ziemlich sicher, das heißt gar nicht Derby, sondern das heißt Derby von Derby County. Aber ich bin nicht ganz sicher. Das erste Derby, du hast es nachgeschaut. Komm jetzt, du bist.
Genau, ich habe es nachgeschaut. Genau, damit die Hörerinnen und Hörer auch irgendwas mitnehmen können, unnützes Wissen. Das erste Derby der Fußballgeschichte soll den Überlieferungen nach 1866 in Nottingham stattgefunden haben, und zwar zwischen Nottingham Forest und Notts County. Also
hat Locksley noch mitgespielt, glaube ich, seinerzeit, und den Bogen über die Schulter gelehnt gehabt, wie auch immer. Wissen wir das jetzt auch?
Genau.
Wir haben in diesem Jahr, also DFB-Pokal, wie gesagt, weiß man nicht, nur noch ein Derby, nämlich das Rückspiel beim VfL Bochum in einem der geilsten Stadien, wie ich finde, in der Liga. Darauf freue ich mich sehr. Und was dann kommt, darüber werden wir reden. Genug zum Derby, Nadine. Ich wollte jetzt schon wieder in Richtung Aufstieg abbiegen, aber das verknallt ich mir jetzt einfach
das,
mal.
Ja. Machen ja, wir
was
das.
Gibt's nicht, denn, ja. Was gibt es denn Neues an der Hafenstraße?
Ja, kurz nochmal eine traurige Chronistenpflicht. Man hat es auch gelesen, wenn man RWE-Fan ist oder genau so ein bisschen sich mit dem RWE auskennt. Gestern vor einem Jahr ist tatsächlich Glockenhorst gestorben. Das heißt, der ist jetzt auch schon seit einem Jahr oben im Himmel und läutet da die Glocke. Und ich muss sagen, immer beim Heimspiel habe ich schon, also man merkt irgendwie, dass Glockenhorst so ein bisschen fehlt. Und er hat dann immer zwischendurch ja seine Glocke, sein Glockenläuten durchs Stadion geschallt ist. Also wir denken immer noch an Glockenhorst und der wird immer noch vermisst bei unseren Heimspielen. Dann vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob es den RWE-Fans, die im Stadion waren, aufgefallen ist. Die können gerne auch mal schreiben, meinetwegen direkt bei Spotify. Aber wir haben jetzt zum Einlaufen und wenn wir ein Tor geschossen haben, mit den Stadionscheinwerfern so eine komische Disco-Atmosphere.
Oh, habt ihr euch von Bayern abgeguckt oder von Wolfsburg?
Ganz
schlimm, oder?
Es
ach
ist
du Scheiße,
ganz
echt?
Schlimm. Und wir haben ja, das letzte Heimspiel war ja mitten am Tag. Es war auch einfach nicht dunkel. Und trotzdem fingen diese Stadionlichter an zu blinken. Und wir haben erst gedacht,
Wackelkontakt.
Ist irgendwas mit der Technik, was ist hier los? Aber nein, es ist gewollt. Und ich finde es ganz furchtbar. Also ich
aber
weiß
das
nicht,
ist dann mit dem normalen Stadionlicht, also weißes Licht oder,
ja.
Oder auch eingefärbt? Okay.
Weißes Licht.
Das ist dann Disco für Arme, ne? Weil bei den Bauern in München und bei Wolfsburg ist das ja dann rot beziehungsweise grün, dieses Geflacker. Ich finde das bei Leipzig, glaube ich, auch. Bei Leipzig ist ja alles Zirkus, was man irgendwie aufbieten kann. Aber das finde ich, das hat so Autoscooter-Atmosphäre, finde ich. Also ganz ätzend. Oder bin
ich
jetzt einfach zu alt
warum.
Für so einen Scheiß? Ich weiß auch nicht. Nee.
Nee.
Doof.
Also,
finde ich auch doof.
War
ja,
jetzt ein Test, bitte wieder abschaffen. Danke.
Ist das so deine Meinung oder wie ist das so angekommen bei denen, mit denen du da bist, so in deinem Umfeld?
Es hat Kopfschütteln.
Doof, okay.
Es hat Kopfschütteln ausgelöst. Ja, vor allen Dingen, es war halt mitten am Tag. Ich weiß halt gar nicht, ob es alle gesehen haben, aber wir haben hochgeguckt. Was ist das? Also es bringt auch nichts, wenn es noch hell ist. Es macht halt wirklich keinen Sinn. Nee, wir haben, also zumindest meine Leute da, haben irgendwie alle den Kopf geschüttelt und weiß ich nicht, was das jetzt soll. Schauen wir mal, ob wir das beibehalten oder ob das jetzt
überflüssig.
Mein Test war.
Ja,
wirklich überflüssig. Ja. Ja, dann vielleicht noch eine kurze News, die ich ganz schön fand und deshalb mit reinnehmen wollte. Es hat nicht direkt was mit RWE zu tun, aber Horst Hobesch und Otto Rehhagel wurden jetzt im Deutschen Fußballmuseum in die Hall of Fame aufgenommen, die ja beide eine ruhmreiche Essener Vergangenheit haben. Und vor allen Dingen Otto Rehhagel sieht man auch noch das ein oder andere Mal bei einem Heimspiel an der Hafenstraße. Das freut mich tatsächlich immer, wenn der noch da ist. Und solange er fit ist, ist jetzt auch schon einige Jährchen alt.
Ja, ist Beate auch noch dabei? Lebt Beate eigentlich noch? Beate Rehhagel? Weißt du eigentlich, kennst du diese Legende, was der, ich glaube, als Rehhagel-Trainer in München war, was er an seinem Klingelschild stehen haben, wie sagt man das, was da an dem Klingelschild gestanden haben soll, welcher Name?
Nein.
Rembrandt. Geil, ne? Was für Hybris, Rembrandt.
Okay.
Ja,
einfach so, weil er es cool fand wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich, ja. Oder vielleicht, weil er nicht wollte, dass Leute wie du und ich vorbeikommen und klingeln und fragen, Otto, wenn man was hat denn bei der Aufstellung gedacht? Ja, anyway.
Ja, genau, das fand ich irgendwie so eine schöne Side-Notiz, deshalb wollte ich das mitnehmen. Und es gab einen Schreckmoment, die Möwe, unser Glücksbringer, war weg.
Ach je,
ja, du rollst schon mit den Augen, ich sehe es.
Weggeflogen, was war denn mit der Möwe?
Uwe hat sie vergessen, tatsächlich.
Ach,
er hat sie liegen gelassen, in Aue.
Ja.
Und danach kam nämlich auch erst die Niederlage gegen Oberhausen. Also vielleicht, wenn der Glücksbringer weg ist, aber die Originalmöwe ist wieder aufgetaucht. Wir können es alle den Schweiß von der Stirn wischen.
Also jetzt. Bei euch ist echt was los. Ne? Erst wird dann irgendwelchen Beinen rumgesägt, dann ist die Möwe weg.
Wild.
Da geht einiges verloren da an der Hafenstraße. Also so wild ist bei uns nicht. Aber bei uns kannst du sagen, kommt Zeit, kommt Aufsichtsrat. Ne? Bei uns wirft so ein bisschen die nächste Jahreshauptversammlung die Schatten voraus, wird im November in der wahrscheinlich wieder gut gekühlten Arena stattfinden, wo das dann eine Mammutveranstaltung über 7,x Stunden werden wird. Kommt Zeit, kommt Aufsichtsrat. Zwei Aufsichtsratsposten werden neu besetzt werden. Jetzt könnte man sagen, ja und? Ne? Ist mir irgendwie die dritte Nachkommastelle? Ja, von wegen. Also weil wer sich da jetzt beworben hat und gewählt werden möchte, das ist nicht irgendwer, sondern das ist Raphael Brinkert. Eingeweihte werden wissen, das ist der Chef einer sehr, sehr bekannten Marketingagentur aus Hamburg. Schalke durch und durch. Und der ist der sogenannte Kanzlermacher. Nicht jetzt von Friedrich Merz, sondern von dem davor, von Olaf Scholz. Vielleicht erinnerst du dich noch so an diese Wahlplakate, die die SPD seinerzeit hatte, so in Rot. Also ganz rot und dann, ich meine, mich erinnern zu können, war so ein meist schwarz-weißes Porträt von Olaf Scholz. Das war, wie auch die Claims und Slogans, ein Werk von Raphael Brinkert. Und der will jetzt, wie gesagt, in den Aufsichtsrat. Das fände ich total gut, weil der ist unheimlich gut vernetzt. Wie gesagt, Schalke durch und durch. Macht jetzt nicht nur Kampagnen für die SPD, sondern auch für die UEFA, für die UN. Der ist gut vernetzt in die Wirtschaft, in die Politik und in den Sport. Und ich finde, so einen könnten wir da richtig gut gebrauchen. Der gilt als Teamplayer, ist aber, wie die Kollegen, sage ich mal, von der WAZ richtig, wie ich finde, geurteilt haben, keiner für die zweite Reihe. Dann könnte man sich fragen, so wird das mit dem jetzigen Aufsichtsratschef Axel Hefer, der Stand jetzt so das einzige Schwergewicht im Aufsichtsrat ist, wird das da gut gehen? Weiß ich nicht. Also vielleicht ist das so wie überall im Fußball. Ne? Wenn zwei gute Spieler um den Platz im Kader oder in der Startelf konkurrieren, dann machen die sich gegenseitig besser. So, und da beide, sowohl Hefer als auch Brinkert, Schalke im Herzen tragen, wenn ich mal sagen darf, muss man da, glaube ich, keine Problemfront aufmachen, wo vielleicht keine ist. Ne? Aber das ist echt eine Nachricht, wo ich vor ein paar Tagen gedacht habe, so holla, das wäre mal gut. Und ich glaube, wenn Brinker so ein bisschen für sich selbst werben wird, das sollte er ja können, weil ist ja sein Job, dann ist er, glaube ich, so gut wie gewählt, weil so viel Strahlkraft hat, wie der hat, hat da keiner. Ja, das ist so die Hauptneuigkeit vom Schalker Markt, finde ich, so in diesen Tagen.
Ja, spannende Personalie dann, was da auf euch zukommt, wenn das denn klappt. Ich frage mich ja immer, wie die Leute dazu kommen, das jetzt machen zu wollen. Aber ja, vielleicht hat er ein bisschen Zeit gefunden. Weiß ich nicht.
Also der war seinerzeit auch als Sportvorstand in der Verlosung. Das, finde ich, hätte der nicht machen können. Es sei denn, er wäre gewillt gewesen, seine Agentur da aufzugeben, was er nicht war. Ne? Aber das ist halt ein Vollzeitjob, sowohl als auch. Aufsichtsrat, finde ich, das ist so ein bisschen episodischer. Also das ist jetzt mehr als der Kassenwart im Brieftaubenzüchterverein, natürlich. Aber das so als Nebenbeschäftigung ist es ja auch nicht, ne? Aber als Nicht-Vollzeit kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich hoffe, er wird's. Meine Stimme hat er, wenn ich da noch nicht eingefroren bin im November.
Ich wollte gerade sagen, wenn du in den Kühlschrank wieder gehen wirst. Aber gibt's, das haben wir bestimmt auch schon besprochen, gibt es auch da eine Übertragung mit Abstimmmöglichkeiten oder tatsächlich nur vor Ort?
Gibt es, haben wir besprochen seinerzeit, also vor einem Jahr genau wird es dann gewesen sein. Es geht tatsächlich und wird es auch nicht zukünftig geben. Es geht nicht remote, sondern es geht nur vor Ort. So, das hat Auswirkungen, die man finden kann, wie man sie finden will. Ne? Also nach dem Motto, naja, wenn du mitbestimmen willst, dann komm halt. Dann könnten andere sagen, ja, ich wohne aber im Allgäu. Das ist schwierig. Warum macht ihr nicht einfach eine Remote-Möglichkeit? andere werden sagen, das fällt dann der aktiven Fanszene vielleicht leichter, die in großer Zahl vor Ort ist, so ihre Interessen durchzusetzen, weil es ja einfach leichter ist, Leute in die Arena zu buxieren, wenn du halt nur 20 Kilometer fahren musst oder zu Fuß gehen kannst. Es ist so, wie es ist. Also es wird auch in diesem Jahr keine Fernabstimmungsmöglichkeiten geben.
Ja, so ist okay. Ja. Dann ist das so, ne? Also wie du schon gesagt hast, Vor- und Nachteile, man findet immer Argumente dafür oder dagegen. Ja. Genau. Aber ich würde sagen, falls du nichts mehr hast unter News, machen wir mal weiter mit Die hauen wir weg. Wie geht's bei euch weiter? Du hattest das vorhin schon ganz kurz angerissen.
Ja, also bei uns wird am kommenden Freitag, ne, ich wiederhole mich, meine Lieblingsanstoßzeit, aber okay, was willst du machen? 18:30 der Auftakt zu unseren Darmstadt-Wochen über die Bühne gehen. Wie gesagt, bei uns zu Hause. Dann ein paar Tage später in Darmstadt, das ist dann DFB-Pokal. Und dann am darauf folgenden Wochenende geht es zum KSC. Danach geht es, glaube ich, gegen Elversberg. Also du siehst, ne, Hannover haben wir hinter uns, siegreich. Darmstadt, KSC, Elversberg, holla hossa, ey. Also danach weißt du, wo der Dingsbums den Most holt. Ne? Aber Hannover weggefiedelt. Ich bin, darf ich das jetzt sagen? Wenn ich jetzt sage, ich bin optimistisch, dann geht es nach hinten los, schalkig, wie das dann immer ist. Ich bin gespannt. So, das war sehr neutral.
Ja, du hast es eh schon ausgesprochen, dass du optimistisch bist. Also ist jetzt eh zu spät.
Okay. Und bei euch, was steht an? Wer kommt?
Ja, ihr habt Darmstadt-Wochen, wir haben Derby-Wochen. Wir spielen gegen den MSV am Sonntag in Duisburg um 19.30 Uhr, eine absolut beschissene Anstoßzeit für einen Sonntagabend. Ich werde nicht im Stadion sein. Ich werde das Spiel mit ein paar Leuten zu Hause schauen. Und das ist für mich oder für viele Fans bis jetzt das emotional aufgeladenste Spiel dieser Saison, zumindest in dieser Liga. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Duisburg hat jetzt endlich mal verloren. Und ich hoffe, sie werden jetzt auch am Sonntag verlieren. Das wäre richtig geil. Also das wäre ein richtig geiler Sieg. Also ich würde auch ein Unentschieden nehmen, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir Duisburg meinetwegen auch mit 1-0 oder mit 2-1 oder welches Ergebnis ist mir egal, aber ich will Duisburg besiegen am Sonntag.
Da hat aber jemand den Stahlhelm auf und das Visier runter. Aber, Schwert aber gezogen. Wirklich. Ja, okay.
Aber ja, wirklich. Ich weiß auch nicht, aber gegen MSV ist nochmal, zumindest aus meiner Sicht nochmal, ja, da sind wir, Hass ist immer ein starkes Wort, aber ja, negative Emotionen gegen MSV sind auf jeden Fall da. Und wir müssen die endlich mal von ihrem Thron da oben runterholen. Das kann ja so nicht weitergehen, dass die durch die Liga marschieren. Schauen wir mal. Wie würde ich das realistisch einschätzen? Ja, MSV, jeder weiß, wie der Lauf bis jetzt war von denen. Auch wenn manche Siege mit Sicherheit glücklich waren oder auch ein bisschen Schiri-Glück dabei war, aber objektiv haben die einen guten Job bislang gemacht, stehen nicht umsonst da oben, wird schwer für Essen in der Arena da was zu holen. Aber ja, ich muss ans Team glauben, deshalb sage ich, wir gewinnen 3-1. Und danach haben wir genau das Gegenteil, einmal Tabellenführer, dann Tabellenletzter. Da spielen wir nämlich dann zu Hause gegen Schweinfurt.
Da ist bei dir, glaube ich, dann gar nicht so viel Emotion drin, oder? Weil Schweinfurt, denkt man so, boah, ey. Ob es Schweinfurt gibt oder nicht, ist irgendwie, weiß ich nicht, ist egal, oder? Verbindest du mit denen irgendwas?
Ich finde das sympathisch.
Ja, aus persönlichen Gründen.
Aus persönlichen Gründen,
ja, okay,
genau.
Ich schreibe mir gerade ein, ja.
Genau, weil Freunde ja direkt da wohnen, in der Nähe von Schweinfurt, und ich auch nächstes Jahr auf jeden Fall auswärts nach Schweinfurt fahren werde. Deshalb habe ich da im Gegensatz zu Duisburg, ja, zumindest paar positive Gefühle gegen Schweinfurt und wünscht denen eigentlich, dass die in der Liga bleiben. Aber da sieht es leider so aus. Da sehe ich nicht so große Hoffnung. Ja, also alles als ein deutlicher Heimsieg gegen Schweinfurt wäre enttäuschend. Ja, es gibt immer einen Stolperstein, aber auch gegen Schweinfurt sollten wir gewinnen. Und dann sind wir dann hoffentlich auch mit einem vernünftigen Torverhältnis in den Top 3. Das wäre so mein Ziel und hoffentlich das Ziel der Mannschaft in den nächsten 2 Wochen.
Ja, ich glaube, da kann es von ausgehen. Übrigens, was Duisburg anbelangt, ist ja aus Schalker Sicht eigentlich, wenn man nur auf die Karte, auf die Landkarte guckt, auch ein Derby. Aber ich verbinde mit MSV gar nichts. Also ich war da ziemlich oft gegen Schalke im Stadion, hat sich für mich nie so wirklich nach Derby angefühlt. Ich habe auch natürlich erst recht keine Hassgefühle, so wie du, gegen den MSV. Aber also irgendetwas gibt es dann doch, was ich da echt nicht ertragen kann. Und das ist das Lied am Anfang. Zebrastreifen, weiß und blau, ein jeder weiß genau, das ist der. Und dann brüllen alle MSV und unser eins setzt noch einen Scheiß davor. Mhm. Aber das ist wirklich so grenzdoof, dieses Lied, dass ich echt denke, okay, ey, also allein deswegen dürft ihr zurück in den Staub, aus dem ihr letztens gekrochen seid. Oder also ich kann das schlecht ertragen.
Ja, schön. Dann enden wir ja noch auf einer gemeinsamen Note in dieser Folge. Ja.
Aber euer Lied ist auch nicht besser. Also da.
Du hast es jetzt mit dem Arsch wieder eingerissen, was?
Ich weiß. Ja, tut mir leid. Also ich würde sagen, Nadine, wir sind durch. Ich freue mich wirklich auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch.
Bin gespannt, was der Inhalt sein wird. Wir haben beide jetzt eine gewisse Flughöhe eingenommen, ne? Und bin sehr gespannt zu sehen, ob wir entweder beide noch gut gelaunt sind oder wer den anderen bespöttelt. In diesem Sinne, wir hören uns. Bis bald. Glück auf.
Bis bald.